Deutschlandfunk. Der Tag.
Zum letzten Mal der Tag in diesem Jahr. Dafür gibt es aber zwei Folgen, zwei lange Interviews. In dieser zweiten Folge ist der Virologe Christian Drosten zu Gast. Wie bewertet er die aktuelle Situation und wann können wir endlich wieder zur Normalität zurückkehren? Das können Sie jetzt hören in der Tag an diesem Donnerstag, den 30. Dezember. Ich bin Philipp May. Hi. Wie schon im Jahr 2020 war er auch im Jahr 2021 einer der begehrtesten Gesprächspartner und man kann davon ausgehen, er selbst war da gar nicht so erpicht drauf. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir an dieser Stelle in der Frühsendung über die neue, ansteckendere britische Virusvariante B117 gesprochen, die dann irgendwann in Alpha umbenannt wurde. Jetzt sind wir mittlerweile bei Omikron, dem 15. Buchstaben im griechischen Alphabet, angelangt. Reden wir also über dieses Pandemiejahr bisher und über das, was uns möglicherweise noch erwartet. Hallo, Christian Drosten.
Hallo.
Frankreich, Dänemark, Großbritannien. In vielen Ländern werden gerade täglich neue Rekordwerte bei den Neuinfektionen gemeldet. In Deutschland wissen wir es nicht so genau, wegen der Meldelücken über die Weihnachtsfeiertage. Das RKI rechnet mit validen Zahlen erst wieder in zwei Wochen. Muss das eigentlich noch sein im zweiten Pandemiejahr?
Also andere Länder haben schon auch eine Datenlücke über Weihnachten. Also das ist jetzt keine deutsche Spezialität. Wir haben einfach wenig von diesem Omikron-Virus vor Weihnachten noch gehabt. Wir haben wahrscheinlich auch eine etwas langsamere Wachstumsrate von diesem Omikron-Virus im Vergleich beispielsweise zu England. Also es geht da vielleicht so größenordnungsmäßig in England alle zwei Tage eine Verdopplung und bei uns vielleicht alle vier Tage, so ganz grob eingeschätzt. Und darum haben wir es vor Weihnachten noch nicht so gesehen. Ich kann sagen, in unserem eigenen Labor, das ist jetzt sicherlich nicht repräsentativ, das ist ein großes Labor, das niedergelassene Häuser, vor allem in Berlin, aber auch ein paar andere versorgt, da haben wir ungefähr 50% Omikron im Moment. Und Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland schreiben mir immer mal, und da gibt es welche, die haben schon sehr, sehr viel, deutlich mehr als wir sogar noch, und andere haben noch wenig. Das ist also im Moment noch so ein bisschen ungleich verteilt, aber wir haben schon einen Eindruck darüber, dass wir jetzt da jetzt nicht ganz stark nachstehen. Wir haben aber eben, wie gesagt, auch das Gefühl, dass vielleicht die Wachstumsrate ein bisschen geringer ist.
Also im Prinzip ist das die positive Sichtweise. Wir sind im Blindflug, weil tatsächlich der Eintrag durch Omikron möglicherweise noch gar nicht so groß ist in Deutschland.
Der Eintrag, ja, also sicherlich ist ein Land wie England noch stärker belastet gewesen mit eingetragenen Fällen, weil das einfach eine noch kosmopolitischere Bevölkerung ist als in Deutschland. Aber ich denke, der größte Unterschied ist, dass beispielsweise in England, wo wir immer die beste Datenbasis haben, zu der Zeit eigentlich gar keine Kontaktmaßnahmen mehr aktiv waren. Also die Leute waren ja wirklich in den Pubs und die haben in der Öffentlichkeit keine Maske mehr getragen und so weiter, sodass das unbemerkt relativ schnell dann auch zugewachsen ist. Und das ist bei uns nicht so gewesen. Wir haben in Deutschland ja zu kämpfen gehabt mit der Delta-Welle. Und also wir erinnern uns vielleicht Ende November Bayern, wo dann und auch andere Bundesländer, die eben tatsächlich jetzt schon mal vorwärts gehen mussten mit im Prinzip Lockdown-Maßnahmen, um ihre überbordenden Intensivbelastungen zu kontrollieren. Und letztendlich hat man in ganz Deutschland irgendwo auf eine gewisse Art Kontaktmaßnahmen gehabt, 2G-Regel und so weiter. Und das hat uns natürlich genützt mit der Verzögerung von Omikron.
Und trotzdem geht der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach von einer Inzidenz aus, 2 bis 3 Mal höher als die offizielle. Also wir müssen damit rechnen, eigentlich sind wir nicht bei knapp über 200, sondern eher so um 600 rum.
Ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, ob man jetzt von einer 600er-Wochen-Inzidenz schon sprechen kann. Ich würde das nicht ausschließen, aber diese Weihnachtsdatenlücke, die führt einfach dazu, dass wir ein bisschen höhere Dunkelziffer schon obendrauf rechnen müssen. Ich würde mich da jetzt zahlenmäßig nicht festlegen wollen, sondern ich muss einfach sagen, das wird so sein. Wir werden Mitte Januar plötzlich wieder eine klare Zahlenbasis haben und die wird dann auch sehr hoch sein.
Worauf müssen wir uns denn genau einstellen? Nach allem, was man jetzt weiß, beziehungsweise was man herausgefunden hat über diese neue Virusvariante Omikron?
Also Es ist im Moment ein ziemlich unklares Bild immer noch. Also wir hatten vor Weihnachten einfach einen totalen Informationsmangel. Und jetzt haben wir Informationen, aber die gehen so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen. Einerseits ist es so, es gibt diese sehr schnelle Wachstumsgeschwindigkeit in den Ländern, in denen wir vergleichen. Es gibt auch sehr große Fallzahlen, die ja jetzt gemeldet werden aus England und Frankreich, wo man irgendwo im Bereich von 200.000 Nachweisen am Tag ist. Das ist ja richtig viel, ne? Das sind ja Länder, deren Bevölkerung irgendwo in der gleichen Größenordnung wie unsere liegt. Und das sind ja Zahlen, die wir in Deutschland noch nie gehabt haben und gar nicht gewohnt sind. Das ist erschreckend. Auf der anderen Seite mehren sich die Daten sowohl aus experimentalvirologischer Ecke wie auch aus der epidemiologischen Berichterstattung, dass die Krankheitsschwere vielleicht abgemildert ist oder sehr wahrscheinlich sogar abgemildert ist. Also da kommt immer mehr Evidenz zusammen. Also man sieht in verschiedenen tierexperimentellen Studien zum Beispiel, ist die Lunge nicht so stark befallen bei den Tieren wie die oberen Atemwege. Das deutet natürlich auf eine verringerte Krankheitsschwere hin, wenn es auch jetzt nicht der Mensch ist, sondern nur ein Tiermodell. Und wir sehen eben in den Daten der Epidemiologen, dass die Krankenhauseinweisungsquote geringer wird. Das heißt, pro nachgewiesenem Fall gehen weniger Leute ins Krankenhaus. Man kann da sich vielleicht ganz kurz das so vorstellen, wenn wir uns vorstellen, jemand hätte eine Delta-Infektion und ist nicht geimpft, dann kann man sagen, dieser selbe Nicht-Geimpfte, wenn er stattdessen Omikron hat, dann hat er nur ungefähr 3/4 des Krankenhauseinweisungsrisikos. Und wenn diese Person jetzt mit Omikron-Infektion auch noch geboostert geimpft ist, dann ist dieses Krankenhauseinweisungsrisiko bei 20% oder sogar noch ein bisschen geringer.
Heißt das, selbst wenn wir jetzt diesen hohen Anstieg bekommen, den Sie und viele andere Experten, eigentlich alle Experten, befürchten, könnte es trotzdem sein, dass wir zumindest über eine Überlastung der Krankenhäuser hinwegkommen, beziehungsweise dass das nicht eintrifft, wenn wir diese Maßnahmen, die jetzt ja noch mal ein bisschen verschärft worden sind, wenn wir die beibehalten?
Ja, also wir haben dadurch in Deutschland sicherlich einen Vorteil, dass wir diese Maßnahmen schon von Anfang an drin hatten, um eben Delta zu bekämpfen in unseren Problemgebieten, wo wir ja wirklich viel Delta-Inzidenz hatten. Und das wird uns in den Januar hinein auch immer noch nützen. Also darum geht es wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Aber trotzdem ist eine Verdopplung von 4 Tagen doch auch sehr, sehr schnell. Und man muss einfach deshalb bei allen Überlegungen und auch bei allen vielleicht Fantasien, die man jetzt entwickeln kann, was das bedeutet, wenn das so abgemildert ist, muss man sich immer klar machen, eine halbierte Krankenhausaufnahmerate, die ist innerhalb von einer Verdopplungszeit wieder wettgemacht, also von jetzt sagen wir mal hypothetisch von 4 Tagen. Das heißt, damit hätten wir jetzt erstmal gar nichts gewonnen. Sondern man muss da schon ein bisschen weiter denken, was das eigentlich alles bedeutet. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, diese Krankenhausaufnahmen, die sind tatsächlich stark reduziert, dann wird es eben dennoch so sein, dass wir hohe Zahlen in den Krankenhäusern haben von Patienten. Die Frage ist, sind die anders gewichtet? Und da kommt man relativ schnell zu dem Schluss, die werden eher im Bereich der Normalstationen und Notaufnahmen sein und dann vielleicht nicht so stark weitergehen in die Intensivstationen. Das ist also beispielsweise ein Eindruck, den englische Kollegen im Moment kommunizieren im National Health Service. Da ist das jetzt so das generelle Bild. Die Krankenhausaufnahmeraten gehen mit diesen exorbitanten Fallzahlen eben jetzt auch hoch. Das schleppt nach und das passiert. Aber es scheint so zu sein, dass diese Patienten nicht so schnell Sauerstoff brauchen, nicht so schnell auf die Intensivstation müssen. Das heißt, der Bereich im Krankenhaus, der belastet ist, ist ein anderer. Es sind die Normalstationen, die normalen Prozeduren.
Und dementsprechend könnte dann die Überlastung zumindest kurzzeitig dann an anderer Stelle dann auch auftauchen.
Ja, also an anderer Stelle ist da ein gutes Stichwort. Also wir müssen uns klar machen, die Belastung geht jetzt auch aus dem Krankenhaus heraus. Denn was ja passieren wird, ist, wenn wir geringere Krankheitsschwere haben, wenn die Verläufe im Durchschnitt milder werden, dann wird man zwangsläufig politisch, gesellschaftlich, juristisch höhere Inzidenzen zulassen wollen und müssen. Und das bedeutet dann, dass in der normalen Gesellschaft, also beispielsweise in Belegschaften, immer mehr Krankheitsfälle auftreten. Und das führt zu zwei Effekten. Der eine Effekt ist, es gibt hohe Krankenstände und man muss sich über die Versorgung Sorgen machen. Also was ist mit dem Transport von Waren in den Supermarkt beispielsweise, wenn die Lkw-Fahrer krank sind? Das ist so die eine Sache. Und darin liegt eine große Bedrohung und Sorge. Die andere Sache ist, und das ist eine große Hoffnung, dass wenn jetzt im normalen Wahrnehmungsfeld jedes Bürgers, jeder Bürgerin, die Einschläge näher kommen, also jeder hat in seinem Bekanntenkreis oder im erweiterten Familienkreis, im Arbeitskollegenkreis schon Fälle, dann werden die Leute natürlich von selbst sehr viel vorsichtiger sein, wie sie sich bewegen. Denn man will sich ja normalerweise nicht infizieren. Es gibt nur wenige Leute, die da eher ignorant sind. Ich glaube, der normale Bürger will sich erstmal nicht infizieren. Und diese Vorsicht, die sich dann von selbst einstellt, die könnte gerade bei diesem Virus, das hat so ein bisschen infektionsmathematische Gründe, in die wir jetzt hier wahrscheinlich nicht einsteigen können in dem Interview, aber gerade bei diesem Virus könnten solche Selbststeuerungseffekte ganz besonders durchschlagend sein.
Das heißt, wenn wir bei den Sorgen bleiben, macht es dann eventuell Sinn, die Quarantäne auf 5 Tage wirklich zu verkürzen, einfach, dass man ja den Betrieb aufrechterhalten kann, den Betrieb Deutschlands letztendlich?
Ja, ich denke, das ist sinnvoll. Also eine Verkürzung der Selbstisolationszeit, das ist jetzt, glaube ich, gemeint, ja. Nach einer Infektion. Das ist ja etwas sehr Konkretes. Wir haben eine Person, die ist infiziert, hat aber keine schweren Symptome und möchte jetzt wieder zur Arbeit. Da könnte man sagen, mit einer Freitestung, am Ende könnte man zeigen, mit einem Antigentest beispielsweise, der ist nicht mehr positiv, da kann man jetzt dann auch wieder diese Person als nicht infektiös betrachten. Mhm. Bei der eigentlichen Quarantäne, also zum Durchbruch von Infektionsketten, ist das natürlich auch so bei einem Virus, das etwas weniger Krankheitsschwere macht, das also so den ersten Fuß in der Tür hat zur endemischen Situation, dass man gesamtgesellschaftlich auch einfach nicht mehr alle Übertragungen verhindern können will und muss. Und da wird es dann auch so sein, dass man natürlich Quarantänezeiten verkürzt, wohl wissend, dass man so am Schwanz dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung vielleicht einige wenige Fälle übersieht. Aber diese Diskussion haben wir schon viel früher geführt, die führen wir schon seit 1,5 Jahren. Bis jetzt hat man sich nie dazu entschlossen. Wenn aber jetzt Omikron wirklich, und da muss ich eben immer noch ein Wenn vorausschicken, weil das noch nicht gesichert ist, aber wenn Omikron wirklich eine verringerte Krankheitsschwere im Großen und Ganzen hat, dann finde ich es sehr sinnvoll, in diese Richtung zu gehen.
Karl Lauterbach hat gesagt, Sie als Expertenrat, Sie gehören ja auch zum neu geschaffenen Expertenrat der Bundesregierung, bereiten schon neue Empfehlungen vor. Er selbst hat schon gesagt, es wird wahrscheinlich noch einmal Nachschärfung geben müssen, um diese Welle beherrschbar zu machen. Auf was werden wir uns einstellen müssen?
Also ich kann da jetzt nicht so den Bezug auf den Expertenrat nehmen, weil das eben ein Gremium von einer ganzen Reihe von Personen sind und da bin ich auch nur eine Stimme. Ich kann Ihnen aber einfach meine ganz persönliche Einschätzung dazu sagen. Also ich denke schon, dass wir Kontrollmaßnahmen brauchen. Ich finde es gut, dass wir schon Kontrollmaßnahmen haben und wir haben im Moment nicht die Datenlage, die werden wir aber sehr bald haben, um vielleicht an diesen Kontrollmaßnahmen jetzt unmittelbar etwas zu verändern. Sodass eigentlich die logische Konsequenz ist, dass man jetzt eher diese Veränderungen schon mal vordenkt und vorbereitet. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was läuft. Und das läuft jetzt nicht nur in erster Linie auf der Ebene dieses Expertenrats, sondern natürlich muss man das auf der Umsetzungsebene auch überall vordenken. Denn es ist relativ klar, dass man eigentlich über Kontaktbeschränkungen arbeiten muss im Fall der Fälle. Und dann sind diese Kontaktmaßnahmen ja bekannt. Und die Umsetzung und die Kontrolle, das ist ja häufig das eigentliche Problem.
Mhm. Ja, und dann, weil es einfach relativ leicht umzusetzen ist, werden dann schnell die Schulen geschlossen. Droht uns das wieder? Flächendeckende Schulschließung, zumindest temporär im Januar, um diese Belastungsspitzen möglicherweise abzufedern?
Also dazu kann ich jetzt so gar nichts sagen, weil das ist natürlich eine politische Entscheidung, ob man so eine Maßnahme, so eine starke Maßnahme ergreifen will. Schulen schließen bedeutet ja nicht nur, dass man eben den Schulbetrieb an sich stilllegt, sondern dass man auch all diese Kollateraleffekte auf das Arbeitsleben bewusst haben will in dem Moment. Ne? Also die Leute müssen dann zu Hause sein wegen ihrer Kinder. Und das ist dann auch gewollt. Das ist also im Prinzip so, dass die stärkste Ausführungsform eines Lockdowns. Und wir haben, glaube ich, sehr gute Belege dafür, dass das natürlich einschneidend wirkt auf die Inzidenz, auf die Virusverbreitung. Und das wäre sicherlich die Ultima Ratio, die Politik am Ende gehen müsste, wenn man sehen würde, dass sich das nicht bewahrheitet mit der verringerten Krankheitsschwere. Denn dass die Fälle tatsächlich nach oben schießen, das kann man schon auch jetzt erahnen. Das sieht man jetzt am Anteil der Nachweise in den Laboren. Und das wird man Anfang Januar auch sehen am Ansteigen der Fallzahlen. Also das ist relativ sicher. Aber was eben nicht sicher ist, ist die Abschwächung. Und davon würde man das schon jetzt erstmal abhängig machen.
Wie lange wird uns denn diese Welle vermutlich noch begleiten, diese Omikron-Welle in Deutschland?
Also mathematische Modellierungen sagen, das wird Mitte, Ende Januar losgehen und entspannen kann man sich wieder Mitte April. So, wenn ich das jetzt so stumpf sage, dann muss ich aber immer dazu sagen, das ist nur eine mathematische Modellierung. Das bezieht nicht ein, dass man ja zwangsläufig gegenreguliert. Entweder bewusst und politisch mit aller Kraft durch Lockdown-Maßnahmen oder was ich vorhin mal beschrieben hatte, wenn jeder in seinem Umfeld merkt, die Einschläge kommen näher, dann wird auch jeder sich ein bisschen mehr sozial distanzieren und eben nicht abends noch auf eine große Veranstaltung gehen oder in ein Restaurant und so weiter. Und diese Vorsicht, die dann von selbst einstellt, die ist eigentlich manchmal eine viel stärkere Stellgröße als diese politischen Maßnahmen. Und wie auch immer es kommt, diese mathematische Modellierung wird so natürlich nicht eintreten. Das ist ein Szenario. Und was wir deshalb, sagen wir mal, mit einiger Erfahrung, einigem gesunden Menschenverstand erwarten müssen, ist, dass wir sehr wohl ab Mitte, Ende Januar uns damit ernsthaft beschäftigen müssen, damit ernsthafte Probleme kriegen werden und dann bis zu der wärmeren Jahreszeit, vielleicht mal jetzt geistig gedacht, nach Ostern wird es langsam besser. Bis dahin wird man das moderieren müssen gesellschaftlich und da wird dazu gehören, dass man genau erfassen muss, wie das jetzt mit der Krankheitsschwere ist. Und wenn die jetzt wieder erwarten, nicht sehr stark reduziert ist, dann ist man in einer Situation wie im letzten Winter und Frühjahr. Da kann man sich ja dran erinnern. Dann wird das sehr ähnlich sein. Wobei man dabei immer noch dazu sagen muss, wir haben jetzt eine sehr große Hilfe durch die Vaccinierung. Und wir sehen, dass auch bei Omikron gerade die geboosterte Vaccinierung schon gut effizient ist. Die zweifache Vaccinierung leider nicht, aber die dreifache Vaccinierung ist sehr gut effizient. Und wir haben ja vor Weihnachten schon bei Delta einen Nutzen durch die Booster-Kampagne gesehen. Also dieses Absinken der Krankheitsschwere, dass weniger Intensivpatienten aufgenommen werden als vorher, dass die Intensivstationen stärker entlastet werden, als man das eigentlich sich über Modelle ausgerechnet hat. Das kommt natürlich durch die Booster-Kampagne, die ganz gut angelaufen ist. Und darauf setzt man natürlich jetzt auch wieder große Hoffnung, dass selbst bei einer erhöhten Krankheitsschwere durch die laufende Booster-Kampagne wir nicht wieder genau dasselbe Problem haben wie letztes Jahr im Frühjahr.
Werden wir uns denn aus dieser Welle heraus boostern können? Das ist ja die Hoffnung, die Karl Lauterbach immer artikuliert.
Also die Geschwindigkeit in England, die könnten wir nicht einholen mit einer deutschen Booster-Kampagne, also die Verbreitungsgeschwindigkeit. Wenn die Verbreitungsgeschwindigkeit in Deutschland deutlich langsamer ist und wenn die auch noch mal im Januar zusätzlich kontrolliert wird, dann ist das rein theoretisch denkbar. Aber ich würde das für schwierig halten, ehrlich gesagt, weil an dem massenhaften Impfen, da sind schon große Obergrenzen, gerade im Bereich der Niedergelassenen bei der Impfung, da sind so viele technische und bürokratische Hürden, die einfach die Impfgeschwindigkeit nach oben begrenzen. Man sollte deswegen nicht davon ausgehen, dass man das nur durch Boostern alles regeln kann. Und was wir natürlich jetzt auch noch gar nicht besprochen haben und wo man wirklich auch noch mal ein, zwei Gedanken dran verschwenden muss, ist, was denn ist, wenn die Krankheitsschwere eigentlich abgeschwächt ist?
Ja, was ist dann? Sind wir dann durch?
Naja, also dann sind wir auf dem Weg in die endemische Situation. Also das heißt nicht, dass wir nie wieder eine andere Virusvariante bekommen. Das heißt nicht, dass wir nicht jetzt eine aufgefrischte, also eine Update-Vakzine brauchen. Die wird es geben im zweiten Quartal wird das verfügbar sein. Und die werden wir auch nutzen müssen. Also ich gehe davon aus, dass jeder nochmal eine Auffrischungsimpfung mit einem Update-Impfstoff braucht. Ich gehe auch davon aus, dass wir zum nächsten Winter hin nochmal wieder einen Inzidenzanstieg bekommen, wo wir zumindest mal die Gefährdeten, also die Älteren, wahrscheinlich sogar nochmal auffrischen müssen mit einer Impfung. Wer weiß, was das Virus evolutionsmäßig macht. Also es könnte rekombinieren mit Delta, dann hätte man ein gekreuztes Virus, das könnte wieder schwerwiegender werden. Wir sehen jetzt schon einige Veränderungen in dem zirkulierenden Omikron-Virus in Richtung eines noch stärkeren Immunescapes. Also das Virus ist weiter in Bewegung, aber dennoch, was viel verlässlicher ist, ist die Bevölkerungsimmunität. Und die wird immer besser, je mehr Leute sich boostern lassen. Und natürlich vor allem, je mehr wir es schaffen, immer noch die Leute zu überzeugen, und das ist ein deutsches Spezialproblem, die Impflücken zu schließen. Wir haben zu viele ungeimpfte Leute in Deutschland, gerade auch über 60. Und die sind natürlich richtig in Gefahr. Die sind jetzt mit Omikron, also für die wird es jetzt wirklich gefährlich, das muss man schon sagen. Dieses Omikron-Virus wird sich aus den vorhin besprochenen Gründen sehr stark verbreiten. Und es wird diese Menschen treffen, wahrscheinlich nur mit einer geringen Abschwächung der Krankheitsschwere. Also diese Abschwächung ist zum Glück auch bei ungeimpften, ganz naiven Leuten, also damit meine ich immunologisch naiv, also die auch nicht vorinfiziert sind. Auch bei diesen Leuten kann man inzwischen statistisch zeigen, dass das Omikron-Virus etwas abgeschwächt ist, aber leider nur etwas. Und das wird schon zum Problem werden für die Nicht-Virus- oder Impfstoff Immunisierten.
Sie haben das jetzt gerade nochmal angesprochen, dass wir viele Ungeimpfte haben. Das ist ja aber nun eine Tatsache, mit der wir wahrscheinlich leben werden müssen, dass es einfach eine Prozentzahl gibt, der sich allen Aufforderungen und allen auch guten Argumenten zum Trotz einfach nicht impfen lassen möchte. Ab welchem Punkt kann uns das dann egal sein, dass wir sagen, okay, jetzt ist die Grundimmunisierung so weit fortgeschritten, dass wir sagen können, okay, wir können jetzt gefahrlos, zumindest für uns als Gesellschaft gefahrlos, wirklich zum normalen Leben in diese endemische Situation wieder übertreten?
Ich bin nicht sehr optimistisch, dass das Omikron-Virus das einfach kurz mal eben erledigt. Und zwar deswegen, weil dieses Omikron-Virus wahrscheinlich einen separaten neuen Serotypen darstellt. Das heißt, wir können uns nicht ohne weiteres darauf verlassen, dass diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind und dann Omikron erstmals kriegen, und das ist der erste Viruskontakt, dass die damit auch geschützt sind gegen Delta und alle Vorgängerviren, die co-zirkulieren werden. Die werden nicht komplett verschwinden.
Ach, wenn ich da ganz kurz einhaken kann. Das heißt jetzt, wenn wir uns jetzt oder die Geimpften sich boostern lassen im Frühling eventuell, wenn es dann das angepasste Vakzin gibt, dann haben wir im Prinzip zwei Immunitäten. Einmal durch die erste Impfkampagne gegen Delta und dann durch die zweite Impfkampagne gegen Omikron.
Ja, das muss man zunehmend so sehen. Also wir haben diese Differenzierung schon ganz eindeutig in den Labordaten gezeigt. Und es ist eben auch so, dass die Differenzierung von Omikron weg von dem anderen Virus gerade noch weitergeht. In den USA sieht man das im Moment relativ deutlich. Da gibt es eine bestimmte Mutation, die gerade aufkommt, die eben das Virus noch mal ein bisschen weiter wegbringt von den bisher zirkulierenden Viren. Also das heißt, ich gehe davon aus, da formt sich ein zweiter Serotyp, wie wir das nennen. Das kennen wir bei vielen, vielen anderen Viren auch. Das ist etwas ganz Normales wir werden eben jetzt mit dieser Update-Vakzine ab dem zweiten Quartal, die werden wir alle nehmen müssen. Und dann sind wir eben ganz breit geschützt gegen diese beiden Serotypen. Aber das gilt leider eben nicht für die Leute, die sich bisher nicht impfen lassen haben. Und es ist einfach ein Sonderzustand in Deutschland. Es gibt unter den großen Industrieländern in Europa kein anderes, das so eine große Impflücke hat. Und das ist ein zunehmendes gesellschaftliches Problem. Und das wird in Konsequenz auch verhindern, dass wir in Deutschland in die endemische Phase eintreten können. Und das wird uns in einen extremen gesellschaftlichen, auch wirtschaftlichen Nachteil bringen gegenüber anderen Ländern, wenn wir das nicht hinbekommen. Und das holt uns auch zum nächsten Winter wieder ein. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das moderieren wir jetzt bis Ostern durch, dann wird es wärmer und dann ist ja der Sommer entspannt und danach haben sich alle schon irgendwie unbemerkt schleichend infiziert und dann wird alles gut. Das wird nicht so sein. Also wir werden, wenn wir diese Impflücke nicht geschlossen kriegen, auch zum nächsten Winter hin wieder ein ähnliches Problem haben. Und es ist deswegen einfach zu überlegen. Also klar, die Politik redet gerade über Impfpflicht und das mag ein Weg sein. Es gibt vielleicht andere Wege, wie man motivieren kann. Was mir auffällt, ist weiterhin Unkenntnis, Halbwissen und das in großem Selbstbewusstsein vorgetragen. Das ist doch eigentlich das, was die meisten Leute im Moment davon abhält, sich impfen zu lassen. Es ist ja nicht eine so breite, ich nenne es mal jetzt Radikalisierung. Also diese Personen wird man nicht mehr erreichen, aber sind vielleicht dann doch nicht so viele.
Wobei an Aufklärungskampagnen, das ist zumindest mein Eindruck, hat es ja doch eigentlich nicht gemangelt. Oder sehe ich das falsch? Haben wir da was verpasst?
Also die Frage ist, ob diese Aufklärungsarbeit immer die richtigen Kompartimente der Gesellschaft erreicht hat. Also wir haben ja doch in ganz breiten Sparten und Hörer und Leserschaften von bestimmten Medien auch immer diese verunsichernden Botschaften gehabt. Also es wurde ja über Monate, sicher über ein Jahr jetzt, auch einer ganz breiten Bevölkerungsschicht immer wieder in großen Lettern suggeriert, das ist ja alles nicht so schlimm und das ist doch alles nur eine Panik und ein Chaos und die Modellierer, das ist doch alles falsch und so weiter. Also ich glaube, es gibt eine große Gesellschaftssparte, die einfach gar nicht mehr genau weiß, was sie denken soll. Und vielleicht muss man eben auch über deren Hauptmedienkonsum noch mal überlegen, ob man über diese Kanäle noch mal stärker adressieren kann. Denn das ist tatsächlich ein richtig ernstes gesellschaftliches Problem. Es ist auch ein wirtschaftliches Problem.
Wobei die Öffentlich-Rechtlichen ja jetzt eher an den Pranger gestellt werden, weil sie Panikmache betreiben. Also zumindest, wenn ich jetzt die Hörerpost so rausfilter, die wir so bekommen, beziehungsweise die bei uns so
also aufpasst. Ich höre das jetzt nicht. Also in den öffentlich-rechtlichen Medien haben wir eine Reflexion der internationalen Agenturmeldungen und die gehen in beide Richtungen. Also gerade heute hören wir zum Beispiel wieder sehr, sehr entwarnende Agenturmeldungen, die ich zum Teil gar nicht nachvollziehen kann anhand der Daten, die dahinter stehen. Und die spülen immer auch in die öffentlich-rechtlichen Medien hoch. Und wir haben in öffentlich-rechtlichen Medien genau die Talkshows, die auch für False-Balance-Effekte kritisiert werden. Also das würde ich so nicht sehen. Das kann ich so nicht nachvollziehen. Also wir haben diese sehr verunsichernden Botschaften in einer anderen Mediensparte, natürlich auch im Boulevard. Und dann geht das ja in die sozialen Medien hinein, die gar nicht kontrollierbar sind, weil es ja zum Teil einfach Messenger-Dienste sind.
Sie haben jetzt auch noch mal einen Tweet abgesetzt, wo sie ganz explizit darauf eingegangen sind, auf, naja, ich würde mal sagen, falsche Vorstellungen über die Wirkweise des Immunsystems bezogen auf Impfung.
Ja, also das geht tatsächlich zurück auf ein Interview, das Sie geführt haben vor ein paar Tagen. Das habe ich hier mal so gehört. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich hatte diese Konnotation schon immer mal gehört, so in Richtung, naja, jetzt stärken wir doch mal unser Immunsystem, dann wird das schon alles nicht so schlimm sein. Oder ich will mich mit diesem Virus infizieren, mit dem SARS-2-Virus, das stärkt dann das Immunsystem. Das ist schon so eine offenbar verbreitete Fehlauffassung. Und ich hatte das Gefühl, das einfach mal so ansprechen zu müssen, dass das auch plakativ ist und dass man das einfach wirklich mal versteht, wie falsch eigentlich diese Auffassung ist, dass man sein Immunsystem so ganz allgemein stärken kann. oder dass solche schweren Infektionen wie SARS-2 das Immunsystem trainieren auf eine gewisse Art und Weise. Also ich glaube, das ist eine Fehlauffassung, die so verbreitet ist, dass sie auch einen Teil der Impfunwilligkeit erklärt und einen Teil unseres gesellschaftlichen Problems.
Sie sprechen den ungeimpften Pfarrer Rampmeier an, der hier vor ein paar Tagen erklärt hat, warum er sich nicht impfen lässt. Der Tag, die Folge vom 27.12., für die, die es nachhören wollen. Aber kommen wir zurück zum Virus. Sie sagen, es ist äußerst unsicher, dass wir wirklich diesen endemischen Zustand in Deutschland im Herbst erreichen. Wird es irgendwann mal wieder so werden, wie es früher war?
Ja, absolut. Also wir werden in einen endemischen Zustand kommen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis? Also unter wie vielen weiteren Verstorbenen? Und wie die Politik das moderieren möchte. Ne? Also die Frage ist, wollen wir uns sehr viel Zeit lassen, diese infizierten, immunnaiven Personen zu haben und in den Krankenhäusern zu behandeln und auch zu verlieren? Und wollen wir so lange auch Maßnahmen immer wieder einführen müssen in den kalten Monaten, bis es eben auch bei uns vorbei ist? Oder wollen wir das so schnell haben wie andere Länder in Europa, die viel besser geimpft haben, die viel bei den Älteren gerade viel besser geimpft haben und die auch ihre Bevölkerung anders offenbar erreicht haben und mitgenommen haben? Dort wird sicherlich im kommenden Jahr sich der endemische Zustand einstellen. Das heißt vielleicht nicht, dass man dort im nächsten Winter überhaupt keine Masken mehr sieht. Das mag schon sein, dass man immer noch mal so nachstellen muss. Das kann ich jetzt auch nicht voraussagen. Ich bin da kein Wahrsager. Es kann auch gut sein, dass sich herausstellt, wenn man jetzt einmal noch allen später die Update-Impfung gegeben hat, dass das Problem dann wirklich aus der Welt ist. Es kann auch sein, dass das Virus dann nicht mehr viel macht. Ich erwarte jedenfalls nicht, dass das in solchen Ländern, die sehr effizient geimpft haben, noch jahrelang geht. Und bei uns bin ich mir einfach im Moment angesichts unserer Impflücke nicht sicher.
Sie haben im Interview mit der SZ gesagt, die Briten könnten diese Endemie schon nächsten Winter erreicht haben. Die werden sie jetzt sicherlich auch im Kopf gehabt haben. Andererseits gehört zur Wahrheit natürlich auch dazu, dass die einen sehr hohen Preis gezahlt haben während der Pandemie, auch mit hohen Infektions-, mit höheren Todesraten. Ist das nicht die andere Seite der Medaille und auch ein Teil der Wahrheit, dass man in Deutschland eben auch sehr vorsichtig gewesen ist und sich deswegen viel verzögert?
Ja, das ist die andere Seite der Medaille. Aber bei den Ländern mit einer sehr guten Ansprache und so weiter und guter Impfquote hatte ich jetzt eher an beispielsweise Spanien gedacht. Und es stimmt, in Großbritannien hat man natürlich eine Impfquote, die eigentlich gar nicht viel besser war als die in Deutschland. Die ist aber bei den Älteren besser balanciert. Also man hat die älteren Personen viel besser durch die Impfung erreicht. Und natürlich hatte man hohe Zahlen von Verstorbenen vor der Verfügbarkeit der Impfung in breitem Maße. Da hat ja die Politik in Großbritannien die großen Fehler gemacht. In der ersten Welle und in der zweiten, also in der Winterwelle, bevor die Bevölkerung durch die Impfung immunisiert werden konnte, da gab es ja die ganz hohen Fallzahlen. Und man muss schon auch ein bisschen sagen, jetzt zum Herbst hin hat man sich sehr stark auf die Impfung verlassen und relativ früh alles geöffnet. Das hätte man in Großbritannien nicht machen sollen. Da hatte man ja doch immer täglich 200 Todesfälle und musste das über sehr lange Zeit tolerieren und hat dann jetzt gegen Ende der Delta-Welle aber gesehen, dass die Booster-Vaccinierung jetzt so richtig greift und die Todesfälle richtig nachhaltig runtergehen. Und das ist auch jetzt immer noch so. Also während Omikron in die Höhe schnellt und sogar die Krankenhausaufnahmen hochgehen, haben wir aktuell in Großbritannien noch sinkende Sterbezahlen. Und das ist natürlich der Erfolg der Booster-Vaccinierung. Und da sind wir leider dann auch wieder noch nicht so weit wie unsere Nachbarn in England. Da müssen wir aber unbedingt hinkommen.
Herr Drosten, zwei Fragen möchte ich Ihnen zum Ende noch stellen. Erste Frage: China, 2022, in 2 Monaten, nicht mal 2 Monaten, finden in Peking Olympische Winterspiele statt. Und die chinesischen Impfstoffe scheinen gegen Omikron nicht gut zu wirken. Das wird natürlich in einer sogenannten Bubble stattfinden, aber da kommen trotzdem tausende Sportler und Funktionäre. Was könnte da uns blühen?
Naja, also Ich bin mir nicht sicher, ob man Olympische Spiele braucht, um Omikron nach China einzutragen. Ich glaube, das Virus ist da auch schon und jetzt, da wird wahrscheinlich die Olympischen Spiele zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr so viel noch oben drauf setzen. Man muss sich insgesamt über diese Konstellation Sorgen machen. Wie Sie richtig sagen, also die Totvaccine, die in China verimpft wurde, also ein getötetes Vollvirus, das wirkt leider sehr schlecht gegen Omikron. Was man weiß, ist, wenn man da jetzt noch eine mRNA-Vakzine dazu tut, dann kriegt man wieder eine ganz gute Wirkung. Und natürlich gibt es da in China auch gewisse Kapazitäten, aber man wird das so schnell nicht hinkriegen. Und darum wird man in China wahrscheinlich Kontaktreduktionsmaßnahmen brauchen. Und die werden wahrscheinlich geografisch immer weiter auch notwendig sein und um sich greifen. Und das ist natürlich für die Wirtschaft wahrscheinlich eine relevante Implikation. Also ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, um das irgendwie zu kommentieren. Ich kann nur sagen, dass ich erwarte, dass dieses Omikron-Virus in China Probleme machen wird.
Nach allem, was Sie jetzt erzählen, das klingt so, als sollten wir uns eher darauf einstellen, dass wir auch im nächsten Jahr noch relativ weit entfernt sein werden von so etwas wie normal.
Also ich gehe davon aus, dass wir bei den Leuten, die impfbereit und impfwillig sind, eigentlich einen ganz normalen Zustand haben werden. Also die werden sich in Deutschland bis dahin komplett frei bewegen können. Die Pandemie wird für diese Menschen vorbei sein. Allerdings werden diese Menschen, falls wir es nicht schaffen, unsere Impflücke zu schließen, wahrscheinlich weiter Rücksicht nehmen müssen auf diejenigen, die es einfach nicht verstehen, dass sie zur Impfung gehen müssen und dass sie auch ihren Teil, ihren Beitrag leisten müssen. Und deswegen werden wir dann wahrscheinlich weiterhin gewisse Kontaktmaßnahmen brauchen, also Maske tragen in Räumen beispielsweise im nächsten Winter. Das würde mich nicht wundern, wenn wir das noch machen müssen. Ich glaube aber nicht, dass wir in großer Breite dann noch diese Belastung auf die Krankenhäuser haben werden.
Mhm. Gut, letzte Frage. Der Jahreswechsel naht. Ich frage Sie das natürlich auch. Welche Wünsche haben Sie für 2022? Nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, würde ich fast vorwegnehmen, dass sich mehr Menschen impfen lassen.
Ja, das ist der Schlüssel. Also man sollte es nicht so kommunizieren, dass das das Allheilmittel ist. Also man braucht noch allgemein Maßnahmen zusätzlich. Aber ohne die Impfung und auch ohne die kommende Update-Impfung wird es nicht gehen. Also dieses Virus ist einfach zu verbreitungsfähig. Und deswegen ist das natürlich für Deutschland der Wunsch, den ich habe. Weltweit wünsche ich mir, dass, sagen wir mal, die milde Krankheitsrepräsentation, die wir bis jetzt in Afrika sehen, so bleibt. Denn ich mache mir wenig Illusionen, ehrlich gesagt, dass man im Laufe des nächsten Jahres den afrikanischen Kontinent mit ausreichend Impfstoffen versorgen kann. Das wird einfach logistisch aus bestimmten zwangsläufigen Hinderungsgründen nicht möglich sein. Und wir können nur hoffen, dass es so bleibt, wie es bis jetzt gesehen wird in Afrika.
Christian Drosten, Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Vielen Dank für das Gespräch und guten Rutsch.
Danke Ihnen auch.
Jetzt bleibt mir nur noch eins, Danke zu sagen. Danke im Namen des ganzen Der Tag-Teams fürs Zuhören im ganzen Jahr, für die vielen Zuschriften, das Lob, die Anregung und natürlich auch die konstruktive Kritik. dertag@deutschlandfunk.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, an die Sie sich wenden können. Ich bin Philipp May, ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Einen guten Rutsch und bis bald.